Hallo und herzlich willkommen zum P&K Podcast. Ich bin Tobias Schmidt, Podcast-Host und Autor bei Politik und Kommunikation. Diese Folge mit Veit Medig zu den Enthüllungen rund um das Ringen um die SPD-Kanzlerkandidatur von Stern, RTL und NTV haben wir am 24. April aufgezeichnet.
Politik und Kommunikation. Der Podcast. Diese Folge wird präsentiert vom Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands, FÖB. Unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung, demografischer Wandel. Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erfordert enorme Investitionen. Dabei kommt es auf starke Partner an. Die öffentlichen Banken fördern und finanzieren die Transformation. FÖB. Die öffentlichen Banken.
Ja, es ist wahrscheinlich die spannendste Geschichte der laufenden Woche, die Rekonstruktion des Duells Scholz gegen Pistorius in der SPD-Kanzlerkandidatenfrage, die Stern, RTL und NTV gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit einem zu sprechen, der ganz wesentliche Teile der Geschichte mit recherchiert hat, Veit Medig, Leiter des Politikressorts beim Stern. Wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt Leseempfehlung. Es liest sich wirklich ist phasenweise wie ein Kammerspiel, wie ein Krimi, diese Rekonstruktion der entscheidenden Tage. Was wäre für euch der Grund, genau jetzt nochmal auf diese Zeit im November zurückzublicken?
Ja, ist eine gute Frage, weil man natürlich sich fragen kann, ob das überhaupt noch relevant ist jetzt, ne? Es ist ein halbes Jahr her, knapp ein halbes Jahr, und die SPD ist jetzt sozusagen in einem anderen Modus natürlich, schaltet schon um in Richtung Große Koalition. Und eigentlich ist das so ein bisschen vergossene Milch, könnte man argumentieren. Wir finden nicht, weil natürlich wesentliche Teile der SPD-Führung, ganz entscheidende Player der Sozialdemokratie von damals, immer noch da sind. Und die SPD jetzt sozusagen in der Großen Koalition stabilisieren sollen, sie da überhaupt reinführen sollen. Und man natürlich auch deswegen die Frage stellen kann, bringen die nötige Kraft mit? Sind sie stabil genug? Sind sie gut genug? Ja. Und über diesen Krimi, der da im November 2024 abgelaufen ist, über 10 Tage, vom 11. November bis zum 21. November, kann man manches ablesen, natürlich über die Führungsfähigkeiten, auch über den Führungsstil. Und deswegen hat sozusagen das, was damals passiert ist, immer noch eine große Relevanz für heute.
Jetzt muss man dazu sagen, die Story hat natürlich auch eine Vorgeschichte, nämlich genau am 21. November titelte der Stern groß auf dem Cover Pistorius mit der Frage, warum denn nicht er? Am selben Tag wurde dann entschieden, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird und nicht Boris Pistorius. War das vielleicht nochmal so eine zusätzliche Motivation, das Thema jetzt nochmal aufzumachen und hinter die Kulissen zu blicken?
Ja, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, sondern das war ja damals eine Entscheidung, die das politische Berlin so ein bisschen in Atem gehalten hat, ne? Weil es ein paar Tage lang echt auf der Kippe stand und zu stehen schien und nicht so ganz klar war, wie die SPD sich entscheidet, wie Scholz sich entscheidet, ob Pistorius wirklich durchziehen würde und so. Also das war einer dieser sehr seltenen, wirklichen Top-Krimis, die es gibt. Ich erinnere mich an die Kanzlerkandidatur und den Streit darum 2021 in der CDU zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Das hatte eine ähnliche Qualität. Ja, die Fallhöhe ist sehr groß. Es geht um den Bundestagswahlkampf, um die Aufstellung und so. Also eine zentrale Machtfrage. Und das, finde ich, ist prädestiniert dafür, nochmal zu fragen, wie ist das eigentlich wirklich abgelaufen?
Vielleicht war zum Umfang der Recherche nochmal. Es ist eine gemeinsame Arbeit von Stern, RTL und NTV. Ihr habt mit über 20 Beteiligten gesprochen, um die Ereignisse zu rekonstruieren. Wie lange habt ihr insgesamt an der Geschichte gesessen? Wie lange ging die Recherche?
Die Recherche ging so 4 Wochen ungefähr. Vor 4 Wochen haben wir uns zusammengesetzt, gesagt, das wäre doch eine super Geschichte, auch noch vor Start der neuen Regierung. Es ist ja jetzt ein besonderer Zeitpunkt gerade, weil eben sich alles sortiert. Die SPD befragt gerade ihre Mitglieder und alles ist so ein bisschen unsicher noch, ne? Kann das klappen mit dieser GroKo und so? Und da hat, glaube ich, das auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit, so eine Geschichte. Und dann haben wir uns aufgeteilt als großes Team, wie das so in der Regel laufen sollte, finde ich, in Rekonstruktion, dass man sich genau bespricht und guckt, wer hat die besten Kontakte in welches Lager, zu welchen Personen, zu welchen Protagonisten. Und dann haben wir uns immer rückgekoppelt und daraus ist dann nach und nach ein Bild entstanden, von dem ich sagen würde, es kommt jetzt der Wahrheit am nächsten bisher. Es ist natürlich immer noch nicht die absolute Wahrheit, weil die wissen natürlich nur die ganz unmittelbar Beteiligten unter sich. Das sind damals gewesen Olaf Scholz, Lars Klingbeil und Boris Pistorius. Die werden sicher manches für immer für sich behalten. Aber ich glaube, dass wir da der richtigen Geschichte schon relativ nahe gekommen sind.
Ihr beschreibt es, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr kammerspielartig, szenisch, die Ereignisse vom 11. bis zum 21. November, quasi vom Ampel aus und den Nachwirkungen bis zur Entscheidung dann für Scholz als Kanzlerkandidaten. Dabei zeichnet ihr das Bild einer Parteiführung, der die Situation schrittweise entgleitet und die nicht die Kraft hat oder vielleicht auch nicht den Willen hat, da ein Stoppschild zu setzen vor die Diskussion. Wie kam es damals überhaupt so weit?
Ich glaube, das Ganze hat seinen Ursprung gefunden in der Präsidiumssitzung am 11. November. Das war die erste Präsidiumssitzung nach dem Zusammenbruch der Ampelkoalition. Damals war die SPD einerseits natürlich verunsichert, wie es weitergeht, andererseits auch erleichtert darüber, dass diese Koalition, die ja super umstritten war, auch in der Sozialdemokratie, die für viel Frust gesorgt hat, jetzt endlich beendet ist und man was Neues anfangen kann.
Scholz wurde erstmal auch gefeiert, nachdem er Lindner entlassen hat in der Fraktion.
Exakt. Und deswegen war natürlich das Gefühl bei manchen in der Partei, lasst uns doch jetzt ganz schnell klären, dass wir auch mit Olaf Scholz antreten. Dann sind wir aufgestellt und haben eine Klarheit und wissen, mit wem wir sozusagen in den Wahlkampf ziehen. Das ist in dieser Präsidiumssitzung interessanterweise nicht passiert. Man hat keinen Beschluss herbeigeführt, indem man gesagt hat, Olaf, du bist unser Mann, sondern man hat dazu erstmal sich überhaupt nicht verhalten. Heute gibt es so eine Deutung, dass das auch gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, weil man erstmal viel über Organisatorisches geredet hat. Wann findet die Wahl überhaupt statt? Wie organisieren wir unseren Wahlkampf und so? Aber egal, ob bewusst oder unbewusst, glaube ich, war es ein Fehler, das nicht zu machen. Denn das hat überhaupt erst Pistorius zu so einer Sehnsuchtsfigur werden lassen und hat überhaupt erst die Tür geöffnet zu einer Debatte, ob man mit Olaf Scholz überhaupt richtig aufgestellt ist oder ob es nicht eine Alternative gibt, mit der man mehr Chancen gegen Friedrich Merz und die CDU hat. Und dadurch, da kam dann eins zum anderen und über die Tage entwickelte sich dann auch aus der Basis heraus eine Debatte und eine Diskussion, ob nicht Pistorius der Beste wäre. Getrieben von einfachen Mitgliedern, von Landräten, auch aus Ostdeutschland, was interessant und bemerkenswert war damals, weil gerade in Ostdeutschland die Vorbehalte gegenüber der Ukraine-Politik von Boris Pistorius ja eigentlich relativ groß sind. Ja. Aber nein, die Klarheit von Pistorius kam offensichtlich da auch an. Und deswegen, getrieben von einfachen Mitgliedern, Landräten, auch einzelnen Landesverbänden, entstand dann innerhalb von wenigen Tagen eine sehr unangenehme Situation für die Parteispitze, die sie nicht mehr richtig unter Kontrolle bringen konnte.
Gab es einen entscheidenden Knackpunkt, ein entscheidendes Ereignis, ab dem man sagen kann, okay, jetzt haben wir wirklich eine Situation, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht?
Ich glaube schon. Also es gab für diejenigen, die sich damit intensiver auseinandergesetzt hatten damals, eine Brasilienreise von Olaf Scholz. Da ist er zum G20-Gipfel geflogen. Und da war er 3 Tage weg, knapp 3 Tage. Und am Abend, bevor er abflog, am 17. November, gab es im Kanzleramt eine Runde. Die nennt sich intern in der SPD die Pizza-Runde. Das wusste man bisher auch noch nicht. Ich wusste das bisher auch noch nicht. Aber es ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz einst von der Parteiführung in einer Pizzeria unweit des Willy-Brandt-Hauses initiiert worden ist und festgelegt worden ist. Seitdem heißt diese Runde Pizza-Runde, besteht aus den Parteivorsitzenden, Lars Klingbeil, Saskia Esken, aus Olaf Scholz, aus Rolf Mützenich, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden und dem Generalsekretär. In diesem Fall im November war es Matthias Mirsch. Und Wolfgang Schmidt ist da auch immer mal wieder Gast gewesen, als engster Vertrauter von Olaf Scholz. Das heißt, das ist die engste Führungsrunde, Abstimmungsrunde, die es in der SPD gab zu diesem Zeitpunkt. Und da wurde relativ offen, so zeigen es jedenfalls unsere Recherchen, darüber diskutiert, mit wem treten wir denn jetzt hier eigentlich an? Und das finde ich sehr bemerkenswert aus der Rückschau, weil man ja eigentlich denken könnte, Scholz in seiner Selbstsicherheit und in seiner Unerschrockenheit hätte natürlich sofort sagen können, Leute, passt mal auf, brauchen die andere Lösung überhaupt gar nicht diskutieren. Es ist völlig klar, wir haben einen amtierenden Bundeskanzler, mit dem treten wir an. Das ist so nicht passiert in dieser Runde, sondern Olaf Scholz hat sich durchaus auch auf das Szenario Boris Pistorius eingelassen. Ob das ein Angebot an die Parteispitze war nach dem Motto, ich würde im Zweifel auch zurückziehen, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber die Tatsache, dass er es nicht kategorisch ausgeschlossen hat, dass Pistorius auch antritt, sondern sich argumentativ darauf eingelassen hat, zeigt mir, dass die Parteispitze vielleicht nur hätte zugreifen müssen. Und das hat sie nicht getan.
Wer jetzt in dieser Pizzarunde natürlich fehlt, ist der Name Boris Pistorius. Er war in diesen ganzen Runden, die in den 10 Tagen getagt haben, in der Regel nicht dabei. Wie bewertest du seine Rolle in dem Ganzen? Ist es so, wie es auch er selber immer beschrieben hat, dass ihm die ganze Kandidatur mehr angetragen wurde, als dass er sie selber gesucht hat? Oder hat er auch durchaus bewusst das lange laufen lassen, um dann im Endeffekt vielleicht zugreifen zu können?
Ich glaube, es ist schon eine ambivalente Rolle auch, ne? Also hätte er von vornherein innerlich sich gesagt, das ist nichts für mich, eine Kanzlerkandidatur. Ich kann doch hier nicht meinen eigenen Bundeskanzler wegputschen und außerdem ist mir das viel zu anstrengend und ich habe eine neue Partnerschaft und ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr so viel mit Politik beschäftigen. Das war ja seine Endargumentation dann. Dann hätte er das ja sehr früh sagen können. Er hat immer gesagt, die Frage stellt sich nicht und so, aber er hat sich nicht zu 100% aus dem Spiel genommen. Und dadurch, dass er das nicht getan hat, lief die Debatte einfach weiter. Ja? Das hat ihm offenkundig auch ein bisschen geschmeichelt. Ich meine, wann wird man schon mal als potenzieller Kanzlerkandidat gehandelt? Das passiert in der Regel maximal einmal im Leben für solche Spitzenpolitiker. Insofern wird er sich das auch angeguckt haben und sich gesagt haben, naja, also ist ja auch erstmal Sache der Parteispitze zu entscheiden, mit wem sie denn hier ins Rennen gehen will. Ja, ich nehme mich ja nicht von vornherein aus dem Spiel für wozu ich mich gar nicht aufgedrängt habe selbst. Das hat er auch öffentlich so mal gesagt. Es hat die SPD aber natürlich dadurch auch zusätzlich in die Bredouille gebracht. Ne? Hätte er das nicht so lange laufen lassen, wäre dieser Engpass, dieses Dilemma gar nicht so sehr entstanden. Und dadurch, dass er ganz am Ende dann gesagt hat, naja, übrigens, ich habe hier auch private Angelegenheiten, die gegen eine Kanzlerkandidatur sprechen, haben sich natürlich viele auch gesagt, ach, interessant, du ziehst also nicht durch, du traust dich also in Wahrheit nicht so richtig und das hättest du aber ja nun wirklich früher schon mal sagen können, da hättest du uns manchen Ärger hier erspart. Also auch Pistorius wird sehr zweischneidig gesehen in der SPD in dieser Angelegenheit.
Als Schlüsselfigur oder eine der Schlüsselfiguren damals wie heute ist Parteichef Lars Klingbeil. Ihr zeichnet von ihm ein Bild des Moderators, auch ein bisschen des Zögerers. Was war seine Rolle in der ganzen Episode?
Naja, Lars Klingbeil hatte es, glaube ich, besonders schwer, ja, weil er natürlich ein Spieler in diesem ganzen Konstrukt war, der seine eigenen Interessen hatte. Also er ist noch keine 50. Er ist ein Politiker mit Ambitionen. Er ist Parteivorsitzender, ist also verantwortlich für diese Entscheidung. Er ist auch verantwortlich für das Wahlergebnis. Er will natürlich nicht als der Vatermörder in die Geschichte der Sozialdemokratie eingehen und Olaf Scholz stürzen den eigenen Bundeskanzler. Andererseits will er auch nicht als jemand in die Geschichte eingehen, der sich an jemanden kettet, mit dem die SPD sicher untergeht. Also ganz schwieriges Spannungsfeld, in dem sich Lars Klingbeil da bewegt. Ja. Sein Problem war, glaube ich, er hat sich nicht getraut, sich klar festzulegen. Das wird auch aus unserer Recherche klar. In mehreren Situationen, wo er hätte klar sagen können, ich bin auf der einen oder anderen Seite, hat er es nicht gemacht. Ja? Er hat auch Olaf Scholz, anders als das bisher berichtet wurde, nie ins Gesicht gesagt, wir zweifeln an dir, Olaf. Sondern es war maximal so eine Abwägung, lass uns doch mal einmal durchspielen, vielleicht dieses Szenario. Und das hat Scholz natürlich das Gefühl gegeben, ach, von dieser Parteispitze, von diesem Lars Klingbeil, habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Ich kann hier so ein bisschen offen tun, wir können gerne mal so ein bisschen argumentativ uns austauschen. Aber ich glaube, aus Olaf Scholz' Sicht war relativ früh klar, die putschen mich hier nicht weg. Ich kann auch nach Brasilien tapfahren, 3 Tage wegbleiben. Da passiert eigentlich nicht so viel. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und das ist schon bemerkenswert für jemanden, der schon damals der unpopulärste, absehbar unpopulärste Kanzlerkandidat aller Zeiten gewesen ist.
Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Kurz vor der Bundestagswahl ist er durchgesickert, dass der Parteivorstand wohl versucht hat, Scholz von der Kanzlerkandidatur abzubringen. Nach der Lektüre eures Artikels muss man jetzt festhalten, das stimmt so nicht. Diese Gespräche hat es so in der Form nicht gegeben. Das heißt, man weiß ja nicht, wer es durchgestochen hat aus den Kreisen der Parteivorsitzenden, aber das war vielleicht dann doch der Versuch, irgendwie zwei Wochen vor der Bundestagswahl sich doch nochmal abzusetzen von dieser Kanzlerentscheidung.
Das kann sein, aber da also möchte ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht groß auf die Motivlage noch rückblickend einlassen. Unsere Recherche hat ergeben, dass das einfach so eindeutig nicht war. Sondern dass man als SPD-Spitze erstens, das ist auch eine interessante Erkenntnis, gespalten war in der Frage Olaf Scholz oder nicht. Saskia Esken war sehr stark für Olaf Scholz und konnte mit Boris Pistorius nicht richtig was anfangen, hat ihn intern als nicht kanzlerfähig bezeichnet, unseren Recherchen zufolge. Und Lars Klingbeil war da offener. Aber offenkundig hat man eher auf Olaf Scholz Einsicht gesetzt und sozusagen darauf, dass er, wenn, dann von selbst zu dem Schluss kommen muss, nicht der Richtige zu sein. Und zu diesem Schluss ist er offenkundig nicht richtig gekommen.
Wenn man jetzt mal nach vorne blickt, Scholz ist bald weg, vermutlich übernächste Woche. Klingbeil wird möglicherweise Vizekanzler oder bleibt Fraktionsvorsitzender. Pistorius wird mit großer Wahrscheinlichkeit oder bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit Verteidigungsminister. Sind die beiden nicht die verspäteten Gewinner dieses Prozesses?
Bin mir noch nicht sicher, weil natürlich ist das für Lars Klingbeil oberflächlich gesehen jetzt ganz gut gelaufen. Er hat den Fraktionsvorsitz sich noch gegriffen nach diesem historischen Wahldebakel. Was ja auch erstmal ein bisschen anachronistisch wirkt, ja. Hat sich dabei aber auf Augenhöhe mit Friedrich Merz begeben in den Koalitionsverhandlungen und ist jetzt sozusagen die weitgehend unumstrittene Führungsfigur in der SPD, kann also sicher sein, in den nächsten Jahren eine sehr wichtige Rolle zu spielen, die zentrale Rolle möglicherweise in der SPD. Aber das Manko, als Parteichef 16,5% eingefahren zu haben bei der Bundestagswahl, das mit Abstand schlechteste Ergebnis, das die SPD jemals bei einer Bundestagswahl erzielt hat, das wird er so schnell nicht los. Und das Manko, nicht den Mut gehabt zu haben, dem eigenen Kanzler zu sagen, mit dir haben wir keine Chance, das wird auch nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Ja? Er ist machtpolitisch jetzt in einer ganz günstigen Lage, aber wir reden hier über eine SPD mittlerweile, die bei 16,5% ist. Da braucht man nicht ans Kanzleramt denken.
Das stimmt, aber natürlich kann man das auch andersrum interpretieren und sagen, dass Klingbeil und Pistorius Olaf Scholz da vorgeschickt haben, mit dem Wissen einer wahrscheinlichen Niederlage und ihn quasi ins Messer haben laufen lassen, um dann selber danach noch zu stehen und die SPD in eine Zukunft zu führen, beziehungsweise in eine schwarz-rote Koalition dann.
Würde ich dagegenhalten tatsächlich, aus Pistorius Sicht erstmal. Wenn man als Kanzlerkandidat gehandelt wird, dann ist das schon eine Ausnahmesituation. Ja? Wann passiert das? Ganz, 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 ganz selten. Wenn das passiert, dann sollte man das auch nutzen. Wenn man es nicht nutzt, wer weiß, was in 4 Jahren ist. Darauf kann Boris Pistorius sich nicht verlassen. Er ist jetzt auch hinter Lars Klingbeil die Nummer 2. Also darauf zu hoffen, dass Pistorius einmal verzichtet hat, um dann wieder Kanzlerkandidat zu werden 2029, der Zug ist, glaube ich, eher ein bisschen abgefahren für Boris Pistorius. Lars Klingbeil zu unterstellen, dass er eine historische Niederlage in Kauf nimmt, um selbst als Trümmermann sozusagen dann die SPD neu aufzurichten, klingt für mich auch ein bisschen zu sehr wie aus einer Fernsehserie, ehrlich gesagt. Also ich glaube einfach, dass ihm es zu riskant war, in den Geschichtsbüchern zu stehen als derjenige SPD-Chef, der seinen eigenen Bundeskanzler abgeräumt hat. Das wäre ja auch eine außergewöhnliche Geschichte gewesen, das muss man ja sagen. Also wir tun ja manchmal als Journalisten so, als ob das irgendwie doch klar ist, dass man dem Scholz sagen muss, hier, du bist es nicht mehr, bitte geh weg, der Boris ist beliebter, mit dem gewinnen wir die Wahl. Das ist halt nicht so einfach. Da gibt's ja auch Loyalitäten, persönliche Beziehungen, fast Freundschaften, die entstanden sind und ein Vertrauensverhältnis auch, dass die SPD-Spitze mit Olaf Scholz natürlich über 3 sehr schwierige Jahre hatte und sogar noch länger. Also das war keine einfache Operation. Und das war, Lars Klingbeil mal zu riskant. Er ist kein Mann, der ins Risiko geht. Das haben wir gelernt. Das kann Vorteile haben in einer großen Koalition, weil es ja auch eine Form von Stabilität und Berechenbarkeit braucht in der Spitzenpolitik. Kann aber auch ein Riesennachteil sein, weil ich glaube, dass die SPD natürlich ein neues Energielevel braucht und einen neuen Energieschub. Und der entsteht natürlich nicht, indem man auf Platz spielt, sondern indem sozusagen man vielleicht auch mal ins Risiko geht.
Wir haben jetzt bisher Saskia Esken und Matthias Miersch nur gestreift, sind auch in dem oder in eurem Artikel nicht unbedingt in den Hauptrollen zu finden. Dennoch, du hast es ja gerade angesprochen, hat das Geiske eine sehr klare Positionierung gehabt, pro Scholz oder beziehungsweise wahrscheinlich dann eher anti-Pistorius. Kann man sagen, dass sie da eine Rolle gespielt hat überhaupt bei der Entscheidungsfindung? Oder war es eher wirklich so, dass Klingbeil und Scholz, Pistorius, Wolfgang Schmidt vielleicht noch das unter sich ausgemacht haben?
Ich glaube schon, dass sie eine Rolle gespielt hat. Also Saskia Esken wird ja in der Regel unterschätzt im öffentlichen Raum, auch von uns Journalisten. Sie ist eine etwas unbedarfte Parteivorsitzende sein in ihrem öffentlichen Auftritt. Mag sie auch Ungeschicklichkeiten und so mal gezeigt haben, aber ich würde sie nicht unterschätzen als Machtfaktor in der SPD. Sie ist gewählt von der Basis, davon zehrt sie bis heute. Ist die einzige in der SPD-Spitze, die noch sozusagen dadurch den unmittelbaren Draht zur Basis hat. Eine besondere Form von Legitimation, die die anderen nicht haben. Sie hatte in der Scholz-Kanzlerschaft auch eine Brückenfunktion zum linken Lager. Oder Scholz war nie der Freund des linken Lagers, ne? Und da hat sie so eine Versöhnung auch herbeigeführt und organisiert. Deswegen hat Olaf Scholz sozusagen auch immer den engen Draht zu Saskia Esken gesucht, weil er wusste, auf sie kann er sich wirklich verlassen. Und sie war ziemlich klar in ihrer Haltung, anders als die meisten anderen in der Kanzlerkandidatenfrage. Man mag das für falsch halten und für Wahnsinn, dass die SPD mit Olaf Scholz angetreten ist. Aber da war Saskia Esken klar, hat gesagt, Olaf ist unser Kanzler, den können wir hier nicht stürzen. Hätte sie anders argumentiert, wäre also die Parteispitze sich stärker einig darin gewesen, dass Scholz nicht der Richtige ist, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber dadurch, dass sie da so klar war, hatte auch Klingbeil weniger Manövrierspielraum. Er konnte eine Offenheit für andere Optionen zeigen, aber hätte er versucht, das andere Szenario durchzuziehen, wäre es zu einem offenen Streit möglicherweise in der SPD-Spitze gekommen. Und das hätte die SPD so kurz vor der Neuwahl nur auch wirklich nicht vertragen.
Saskia Esken ist ja jetzt aktuell auch in einer schwierigen Position, anders als Klingbeil, dem ja trotz 16% gerade vieles zuzufliegen scheint, wird sie ja kritisch gesehen und wird auch das schlechte Ergebnis vielmehr ihr angelastet. Trotzdem bleibt sie hartnäckig, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, durchaus machtbewusst und wird sich wahrscheinlich, wenn sie dann doch den Platz als Parteivorsitzende räumen muss, wird sich das in irgendeiner Weise abkaufen lassen? Welche Perspektive siehst du für sie in der SPD oder möglicherweise auch in der Bundesregierung?
Ich sehe sie im Kabinett, auch wenn das viele nicht so toll finden. Aber aus ihrer Sicht spricht nicht viel dagegen. Sie ist Parteivorsitzende und ein Personaltableau in Bundesregierung wird in der Regel von den Parteivorsitzenden entworfen. Auf CDU-Seite macht das Friedrich Merz in Alleinregie. Auf SPD-Seite machen das Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie kann theoretisch sagen, wisst ihr was, Leute? Kann sein, dass ihr mich doof findet, aber ich gehe einfach ins Kabinett. Ich nehme mir einfach diesen Posten. Ja? Ob das politisch glaubwürdig ist, ist eine andere Frage. Aber aus ihrer Sicht kann sie sagen, da ist ein Platz. Sie hat ja auch schon gesagt, 4 der, ich glaube, 7 Minister sollen weiblich besetzt sein, SPD-seitig. Und die SPD ist jetzt auch nicht übersät mit Anwärterinnen auf Kabinettsposten. Deswegen glaube ich, dass sie sich da schon sieht. Ja? Und wenn es nur das Entwicklungshilfeministerium ist, aber ich glaube, dass sie jetzt nicht einfach sagen wird, okay, ich habe jetzt hier 5 Jahre meinen Dienst getan und jetzt sind andere dran, so wie Norbert Walter Borjans das gemacht hat. Ne? Der ist ja dann, nachdem er Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht hat damals, als er noch mit Esken Parteivorsitzender war, ist er ja abgetreten und hat gesagt, jetzt sind andere am Ruder. Das hat Saskia Esken ja schon damals nicht gemacht. Warum sollte sie das jetzt machen?
Die Story ist untertitelt mit den Worten Rekonstruktion einer fatalen Fehlentscheidung. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, sich in den Bereich der Hypothesen zu begeben. Deswegen kann man das so deutlich sagen. War die Entscheidung für Scholz aus eurer Sicht eine eindeutige Fehlentscheidung?
Aus meiner Sicht ja. Das ist natürlich, du hast vollkommen recht, eine Hypothese und eine hypothetische Annahme, weil wir nicht wissen faktisch, wie die SPD mit Boris Pistorius abgeschnitten hätte. Wir wissen aber, wie die SPD mit Olaf Scholz abgeschnitten hat. Historisch schlecht. In den Umfragen hat sich nach der Kanzlerkandidatenentscheidung gar nichts getan. Es gab überhaupt keinen Aufwind. Nichts, auf das die SPD-Spitze gehofft hatte, zog. Weder das vermeintliche Vertrauen in den Bundeskanzler, noch irgendeine Plakatkampagne, noch eine offensichtlich nicht wirklich klarer Rückhalt für Olaf Scholz und klare Geschlossenheit. Das heißt, wir wissen, diese Kanzlerkandidatur ist gescheitert. Boris Pistorius ist der populärste Politiker. Das muss man ja auch mehr werden. Man kann das in so einer Stichflamme mal werden, aber Pistorius trägt das jetzt schon seit 2 Jahren ungefähr durch. Es gibt also ein Grundvertrauen der Deutschen in diesen Mann. Er steht für 2 wesentliche und ganz zentrale Bereiche der politischen Auseinandersetzung. Innere Sicherheit und äußere Sicherheit. Innere Sicherheit, weil er mal Innenminister in Niedersachsen war. Äußere Sicherheit, weil er als Verteidigungsminister da an entscheidender Stelle sitzt. Er hätte natürlich, glaube ich, eine ganz andere Glaubwürdigkeit auf diesem Feld und in der Auseinandersetzung mit Friedrich Merz gehabt, der ja Glaubwürdigkeitsprobleme hatte im Wahlkampf. Ja, was die AfD anbelangt, aber auch in der Ukraine-Politik so ein bisschen hin und her und so. Und, das wäre aber mein entscheidender Punkt, Wahlen werden heute über Energieschübe gewonnen. Kurzfristige Entwicklungen können Sachen ganz entscheidend beeinflussen. Gegenargument ist, ja klar, Martin Schulz war auch mal eine Stichflamme und ist dann irgendwie ausgegangen plötzlich, die Flamme. Ne? Und war auch ein sehr schlechtes Ergebnis damals. Ja, Martin Schulz war aber auch Martin Schulz, hatte keinerlei Regierungserfahrung in Berlin, hat viele Fehler gemacht, hatte kein Team um sich rum. Das wäre bei Boris Pistorius anders gewesen. Ja, der wäre viel stabiler als Kanzlerkandidat gewesen, glaube ich. Und er spricht eine Sprache, die Leute verstehen. Das unterscheidet ihn auch von Olaf Scholz. Ich glaube, er hätte andere Grundvoraussetzungen gehabt. Deswegen, glaube ich, ist es keine besonders mutige These zu sagen, es war eine Fehlentscheidung, mit Olaf Scholz anzutreten.
Kann ich verstehen. Ich meine, das Gegenargument, wenn ich jetzt mal den Advocatus Diabolus spielen kann, ist natürlich, dass Boris Pistorius einerseits den Vergleich mit Martin Schulz lag mir auch auf der Zunge. Er ist natürlich nicht so auserzählt wie ein Olaf Scholz. Olaf Scholz ist der berechenbare Kandidat. Man weiß, was man kriegt. Man weiß bei ihm auch vor allem, was man nicht bekommt. Und ich glaube, einer der Gründe oder einer der Argumente, die ich immer gehört habe gegen Pistorius, war natürlich, dass er thematisch die beiden Themen besetzt, die du gerade genannt hast, aber dass er auf anderen wichtigen sozialdemokratischen Themen wie zum Beispiel Arbeit, Wirtschaft, Soziales relativ bisher noch kein Profil hat und es, glaube ich, sehr schwierig gewesen wäre, mit ihm den Wahlkampf zu führen, den der Parteivorstand und den sich auch Matthias Miersch vorher ausgerechnet hat.
Legitimes Argument. Ich würde trotzdem gegenhalten. Olaf Scholz kannte sich super aus in allen Themen. Wo ist er gelandet? Bei 16,5%. Man kann sich noch so gut auskennen, wenn man es nicht richtig vermittelt, dann hören die Leute nicht zu. Das unterscheidet Pistorius, glaube ich, von Olaf Scholz. Er fährt einen sehr klaren Kurs in der Verteidigungspolitik Deutschlands, in der Ukraine-Politik, der eigentlich niemals Mehrheitsmeinung sein dürfte, wenn man mal sich anguckt, wie populär die Antikriegshaltung der AfD, der Linkspartei, des BSW und so weiter ist, ja. Aber selbst unter denen, die da kritischer unterwegs sind, hat Pistorius offenkundig Rückhalt. Das hat auch diese Entscheidung damals, diese Debatte, mit wem gehen wir in den Wahlkampf, gezeigt. Und das finde ich interessant. Jemand, der eine Haltung zeigt, ja. Es ist gar nicht so wichtig, welche Haltung er zeigt, aber es muss eine klar erkennbare Haltung und klar durchargumentierte Haltung sein. Dann gibt's dafür auch Respekt. Das ist der politische Stil heutzutage, mit dem man auch Wahlen gewinnt. Ja, deswegen ich sagen würde, ja, klar kann sein, dass er in der Rentenpolitik nicht das Wahlprogramm der SPD 1:1 auswendig aufgesagt hätte. Ja, das wäre vielleicht sogar ein Vorteil gewesen. Ja. Er hätte schon 3 Sätze geradeaus auch in der Rentenpolitik gesagt. Ja. Aber ich glaube, es kommt vor allem auf den Stil an und auf die Anschlussfähigkeit an bestimmte Milieus, die der SPD verloren gegangen sind. Und da war Olaf Scholz nicht der richtige Kanzlerkandidat. Das kann man, glaube ich, in der Rückschau relativ klar sagen.
Dann gehen wir mal in die Vorschau, blicken auf die nächsten 4 Jahre. Wir haben ja gerade schon gesagt, Pistorius ist ja relativ unbeschadet durch die ganze Sache gekommen. Vielleicht auch gerade, weil er nie öffentlich gesagt hat, dass er Kanzlerkandidat werden will oder dass er nach der Kandidatur greift. Siehst du, du meinst gerade, dass so eine Chance nur einmal im Leben kommt. Da bleibst du wahrscheinlich auch bei, ne? Es wird 2029 nicht nochmal die Gelegenheit geben für Pistorius als Kandidat.
Prognosen sollte man natürlich immer vorsichtig sein. Ich meine, wer hätte damals gedacht, dass die CDU mit Armin Laschet die Wahl so in den Sand setzt?
Wer hätte gedacht, dass Friedrich Merz nach zwei verlorenen Wahlen nochmal wiederkommt?
Also es passieren immer Dinge, die man nicht für möglich gehalten hat. Deswegen nie, nie sagen. Und natürlich kann es sein, dass 2029 auch Boris Pistorius wieder im Gespräch ist für die Kanzlerkandidatur. Im Moment würde ich sagen, ist auf Platz 2 hinter Lars Klingbeil. Es ist eigentlich unerheblich, wie Lars Klingbeil sich entscheidet, ob er ins Kabinett geht und als Vizekanzler dann Bundeswirtschaftsminister wird oder ob er außerhalb des Kabinetts bleibt und Parteichef und Fraktionsvorsitz übernimmt.
Was ist da dein Gefühl?
Ganz kurz den Gedanken noch zu Ende. Ich glaube, dass er alle Zügel in der Hand hält, Klingbeil, um die Kandidatenfrage in seinem Sinne zu klären 2029, wenn es normal läuft. Aber was läuft schon normal in diesen Zeiten? Ja? Also keine Ahnung, was in 4 Jahren ist. Vielleicht wählen wir auch schon früher wieder. Ja? Hält diese Regierung? Keine Ahnung. Hat eine knappe Mehrheit im Parlament. Ja? Man sieht jetzt schon Fliehkräfte im Umgang mit der AfD und so. Also das ist alles ein wackeliges Konstrukt. Im Moment würde ich sagen, Klingbeil die 1, Pistorius die 2. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Geht Klingbeil ins Kabinett? Ich glaube, ja. Weil er selbst drängt da rein. Er selbst glaubt, Regierungserfahrung jetzt endlich mal sich erarbeiten zu müssen, um auch eine gute Ausgangslage für eine potenzielle Kanzlerkandidatur zu haben. Ich glaube, es gibt auch Gegenargumente. Ich glaube, das zeigt ja der interessante Verzicht von Carsten Linnemann auf ein Ministeramt jetzt bei der CDU, welche Glaubwürdigkeit einem das in der eigenen Partei verschaffen kann, wenn man der Versuchung, ins Kabinett zu gehen, widersteht. Ja, also Carsten Linnemann ist jetzt ein kleiner Held in der CDU gerade. Wenn es darum geht, wer wird der nächste Parteivorsitzende nach Friedrich Merz, dann ist das Carsten Linnemann.
Würde ich gegenhalten, aber da machen wir vielleicht mal einen anderen Podcast
zur CDU. Einen anderen Podcast, genau. Also aus Klingbeils Sicht, er wäre der König der SPD, wenn er jetzt sagen würde, ich kümmere mich um den Wiederaufbau der SPD, auch in dieser Großen Koalition, und bilde ein Machtzentrum außerhalb des Kabinetts in der Fraktion. Ja. Ich will mit diesem Kabinett von Friedrich Merz nichts zu tun haben. Ich habe eine Beinfreiheit, ja, und ich brauche Distanz. Ich kümmere mich um uns. Das wäre eine sehr starke Botschaft. Ob er dazu die Kraft hat? Ich glaube nicht.
Ist natürlich bei Andrea Nahles auch schon mal schiefgegangen, diese Kombination aus Juniorpartner in der Großen Koalition und Kombination Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz.
Sehr gutes Gegenargument.
Und das würde natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass Pistorius den Vizekanzler machen würde.
Genau, er würde sozusagen Pistorius wieder ein Stück weit anheben, wenn man so will. Ne? Aber es wäre eine sehr souveräne Entscheidung zu sagen, ey, ich mache hier die Partei- und Fraktionsämter und ihr macht mal da euer Regieren. Ich glaube, dass sich an der Hackordnung am Ende nicht wirklich was ändern würde. Aber ich finde das Gegenargument Andrea Nahles, dass das schon mal gescheitert ist, wenn zu viel Macht auch in einer Hand gebündelt ist und zu viel Macht auch von einer Person abhängt. Also was passiert denn dann, wenn irgendwie Lars Klingbeil auch mal eine Krise bekommt, eine Affäre, eine Zerrissenheit nicht standhält, die SPD nicht mehr kontrollieren kann, ja, dann ist die Führungsfigur weg. So, kann auch nicht im Sinne der SPD sein. Also klar, ich finde, ist wirklich eine schwierige Abwägungssache.
Und wenn er Finanzminister und Vizekanzler wird, kann er dann auch noch Parteivorsitzender bleiben oder müsste er das Amt dann abgeben?
Ich würde sagen, er muss, auch um so eine Art von Augenhöhe mit Friedrich Merz
beizubehalten. Also er muss bleiben, Parteivorsitzender.
Ich bin kein Politikberater, aber ich glaube, machtpolitisch wäre das logisch, dass er das bleibt, Vizekanzler und Parteichef. Fraktionschef kann er ja nicht bleiben, weil die Exekutive und Legislative getrennt sein muss in unserem demokratischen System, glücklicherweise. Aber allein schon, um ein Gewicht zu haben, auch im Koalitionsausschuss und so, wo wirklich sozusagen die zentralen Machtfragen dieser Koalition geklärt werden, braucht er auch den Parteivorsitz.
Na, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Wann ist nächste Woche? Übernächste Woche werden die Kabinettslisten aushängen. Bis dahin, lieber Veit Medik, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Insights. Und wie gesagt, nochmal große Leseempfehlung an alle, die es noch nicht getan haben, den Artikel von Stern, RTL und NTV.
Und wenn ich auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben darf, wir haben ja auch einen Podcast beim Stern, den 5-Minuten-Talk ist ein bisschen kürzer als das Format, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, aber wir sind jeden Morgen da um 5 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt, mache ich mit meinem Kollegen Jan Rosenkranz zusammen immer das wichtigste Thema des Tages morgens. Sind auch ein paar Insights immer dabei, ein paar Thesen. Wir machen es ein bisschen argumentativ auseinandersetzend. Also hört gern mal rein.
Wunderbar. Vielen Dank.